Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die Rätte Spahn saniert den Breiltunnel bei Zernetz. Unter anderem braucht es neue Gleise in den Tunnel. Damit der Streckenunterbruch so kurz wie möglich gehalten wird, hat die RHB eine spezielle Bauweise für die Gleise entwickelt. Dann eine Ausstellung in einem Schiffscontainer, der von Ort zu Ort unterwegs ist. Zum 500-Jahr-Jubiläum vom Freistaat der drei Bünde hat der Kanton Graubünden ein spezielles Museum gemacht. Und die Kinder werden den ganzen Tag betreut und lernen in kleinen Klassen. In der Schweiz und auch in Graubünden gibt es immer mehr neue Privatschulen. Im dritten Teil unserer Wochenserie heute geht es um die Frage, wie sich Familien so eine Schule, die viel Geld kostet, leisten kann. Das und mehr unsere Themen heute. Am Mikrofon Carina Melcher. Guten Abend miteinander. Schon seit über 100 Jahren verbinden die zwei Breiltunnel Zernetz und Zuz. Jetzt müssen die Bahntunnel erneuert werden. Beim Breiltunnel 2 ist die Rätische Bahn schon seit gut 2 Jahren dran am Umbauen. Für die neuen Gleise hat die RHB ein System entwickelt, das es so weltweit noch nicht gibt. Livia Jungo berichtet.
Die Bauarbeiten im Breiltunnel 2 sind in vollem Gang. Im Tunnel ist es dunkel, kalt und nass. Gerade verlegen die Arbeiter die neuen Zuggleise. Alle arbeiten hochkonzentriert. Und das hat seinen Grund. Die Arbeit, die sie machen, haben sie so vorher noch nie gemacht. Normalerweise werden Gleise nämlich auf Schotter gebaut. Ganz anders aber im Breiltunnel, wie der Projektleiter Urs Tanner erklärt.
Hier haben wir eine Schiene montiert auf Betonplatten hier oben, die 1,60 Meter lang sind. Und hier tut man wie ein Mosaiksteine hintereinander verlegen, zwischen drei ausbetonieren. Und dann sparen wir uns eine Arbeitszeit, aber auch einen Aushub, schlussendlich aber auch Kosten.
Auch wenn weltweit schon mehr Gleise auf Beton gebaut worden sind, ist das Projekt im Breiltunnel speziell. Die Betonplatten, auf denen Zugschienen liegen, sind nämlich vorgefertigt. In anderen vergleichbaren Bauten sind die Platten erst im Tunnel gegossen worden. Damit es bei der neuen Bauweise kein Problem gibt, hat man die Mitarbeiter geschult und vorbereitet.
Für die Mitarbeiter vor allem vom Baumeister war das völlig etwas Neues gewesen. Und darum hat eigentlich auch Tests stattgefunden. Wir haben auch Proben versetzt in Langquartus, in einer Halle letzten Winter geübt, montieren, demontieren, umbauen. Das hat man alles durchgespielt, damit man Gewissheit hat, den Termin in der Totalsperre, den können wir einhalten.
Für die vorgefertigten Betonplatten hat sich die RHB aus mehreren Gründen entschieden. Die Umbauarbeiten auf dem herkömmlichen Schotter seien schwierig und gängen lang. Der Beton erst im Tunnel zu gießen, sei auch nicht in Frage gekommen. Damit der ganz aushärten kann, hätte der Tunnel für mehr als 2 Monate gesperrt werden müssen. Dank der vorproduzierten Betonplatten ist der Tunnel nur für rund 6 Wochen zu. Aber am 13. Mai fahren die Züge wieder normal. Die Fahrgäste sollten vom neuen Gleisaufbau nichts merken.
Das ist sanft und man gleitet drüber und merkt das nicht sehr gross. Es wird einfach dunkel, wenn man durchfahren tut, aber mehr nicht.
Insgesamt kostet die Sanierung vom Breiltunnel 2 rund 24,5 Millionen Franken. Das ist günstiger, als wenn das herkömmliche Schottersystem gebraucht worden wäre. Nachteile haben die Betonplatten laut Urs Tanner keine. Darum kann er sich gut vorstellen, dass sie diese Bauweise in Zukunft öfter brauchen. Das Interesse sei jetzt schon gross, auch im Ausland. Ein Patent auf ihr neues System will die RHB aber nicht.
Der Aufwand, um zu schauen, ob andere das Patent missbrauchen, wäre viel zu gross. Im Gegenteil, wir sind der Meinung, dass wenn andere das übernehmen wollen, dann sollen sie sich melden bei uns. Dann geben wir gerne Auskunft und schlussendlich kopiert wird nur das, was funktioniert. Und dann sind wir in einem guten Dialog, in der Ausgleich. Und dann erfahren wir von den anderen auch, was die besser hätten können machen oder was wir besser könnten machen. Und dann profitieren wir alle zusammen.
Auch wenn die Gleise bald parat sind, ist der komplette Tunnelumbau erst im Sommer 2026 fertig. Das liegt unter anderem am langen Engadiner Winter. Wegen dem können die Arbeiter nur während etwa 7 Monate im Jahr werken.
Weil sich das neue System bewährt hat, hat die Rätische Bahn auch schon die nächsten Projekte geplant. Zum Beispiel am Albula Pass. Dort will die RHB den Herbst gerade in 2 Tunnel Betonplatten verbauen. Der Kanton Graubünden feiert das Jahr 500 Jahre Freistaat der drei Bünde. Über das ganze Jahr gibt es verschiedene Anlässe, die an den Zusammenschluss vom Grauen, am Zehn Gerichte und am Gotteshausbund erinnern. Einer von denen ist ein sogenanntes Wandermuseum, also eine Ausstellung, die immer wieder den Platz wechselt. Luciano Cerri berichtet.
Der Kanton Graubünden hat das Wandermuseum für das Jubiläum 500 Jahre Freistaat der drei Bünde präsentiert. Am Anfang der Präsentation des Museums hat es ein kleines Theater gegeben.
Hier vorne und da und dort. Und, also quasi Oligarchen, würde man heute sagen. Die einen Türen in Frankreich, die
anderen. Das Theater ist Teil des Rahmenprogramms des Wandermuseums. Im Theater ist es darum gegangen, dass wir Graubünden wie einen Kasten einteilen können. Mit der Gemeinde und Familie als verschiedene Schubladen.
Wenn die Kiste Graubünden ein bisschen veraltet und verwurkst, dann kommt eigentlich meistens von außen so ein bisschen ein unfreundlicher Schub.
Ein Kasten, ähnlich wie der grosse Schiffscontainer, wo der Kanton in eine kleine Ausstellung umbauen lassen hat. 500 Jahre Bündner Geschichte haben in den Container rein müssen. Das ist nicht so einfach, wie der Regierungspräsident John Domenic Parolini sagt.
Natürlich ist es sehr schwierig und man kann nur so ein paar wenige Eindrücke vermitteln. Für das hat es ein paar Informationstafeln, aber es hat auch einen QR-Code und dann kann man dort drauf jene Informationen abladen und sich informieren über die interessante Geschichte von diesen drei Bünden vom Kanton Graubünden.
Dazu sind im Container Schätze aus Graubünden ausgestellt. Das Spezielle daran ist, dass es noch leere Ausstellungsplätze im Container hat. Dort können die Leute dann selber Sachen ausstellen lassen, die sie mit Graubünden verbinden. Der Regierungspräsident hat selber auch schon etwas abgegeben.
Ich habe ein paar Lärchenzweige reingetan. Lärchen ist für mich symbolisch für eine Kulturlandschaft, wie wir sie in Graubünden haben. Und sie symbolisiert auch Widerstandskraft, Pioniergeist, so wie wir Bündnerinnen und Bündner auch sind.
An jedem Standort, wo die Ausstellung ist, gibt es einen sogenannten Schatzsammeltag. Dort können die Leute dann abgeben, was sie wollen, wie der Projektleiter der Wanderausstellung, Christoph Lutzi, sagt.
Das Kriterium gibt es in dem Sinn nur, dass es einem selber etwas erzählen soll oder man eine Geschichte dazu erzählen kann, wie man den Gegenstand aber mit Graubünden, mit der Heimatzeit verbindet. Also das kann von einem Turnschuh über eine Skibrille oder auch sonst ein Objekt, ein Gegenstand sein, wo einem das Gefühl einfach gibt, da bin ich daheim.
Die Sachen, die die Leute abgeben, werden am Schluss der Wanderausstellung noch im Rätischen Museum ausgestellt. Nachher kriegen die Leute sie wieder zurück. Das Wandermuseum ist aber nicht leer, wenn es an den ersten Standort kommt. 11 Sachen sind schon drin. Symbolisch für die 11 Bündner Regionen, die das Museum besucht.
Françoise Stahel von Klosters hat Bergschuhe ausgelesen, weil wo Ski angekommen ist, Ski ist eigentlich aus Frankreich ursprünglich, ist Ski aber mit Stöggeli-Schuhen dann das Kloster im Winter angekommen. Und dann hat ihr dann der Hans Guhler, der Hotelier, du hast zuerst einmal gesagt, das sei dann nicht das rechte Schuhwerk, das Ski hier anhaben. Und das hat den Ski begleitet, aber bis heute.
Inklusive Wanderschuhe aus Grüsch ist der Container diese Woche auf einen Lastwagen geladen worden, wo ihn an der ersten Ausstellungsort fährt. Erster Stopp, die sind dies.
Und nachher fährt die Wanderausstellung für die nächsten paar Monate umeinander und wird jeweils 1,5 Wochen an einem Ort bleiben. Der letzte Halt vom Container ist dann Ende Oktober in Grüsch. Es gibt einen Haufen Gründe, warum Eltern ihre Kinder auf eine Privatschule schicken wollen. Aber weil die ziemlich teuer sind, überlegen sich das viele Eltern zweimal. Sind Privatschulen aber wirklich etwas, das sich nur reiche Familien leisten können? Charlotte Kösling und Jasmin Schneider haben für den dritten Beitrag dieser Wochenserie nachgefragt.
Privatschulen sind teuer. Ein Schuljahr in der neuen Tagesschule zu Chur kostet 22'500 Franken. Die Primarschule Lernraum in Mollis kostet rund 25'000 Franken im Jahr. Trotzdem sagt der Philipp Egli, der Leiter des Lernraums, dass sie nicht nur Kinder aus reichen Familien haben.
Sicher haben wir auch sehr wohlhabende Familien, das ist klar. Aber wir haben glücklicherweise auch eine gute Breite von Familien. Das ist auch dem zuzuschreiben, dass wir auch Kinder haben, die zum Teil finanziert sind durch die öffentliche Hand, weil sie in der öffentlichen Schule kein adäquates Angebot mehr haben und bei uns durch die kleiner und enger Betreuung einen guten Bildungsweg gehen können.
Auch in der neuen Tagesschule Chur haben die Kinder verschiedene soziale Hintergründe. Die Kinder werden da zwar nicht durch die öffentliche Hand unterstützt, aber es gibt Stiftungen, die bei der Finanzierung helfen. Wie der Thomas Wespe sagt, er leitet die neue Tagesschule Chur.
Wir haben glücklicherweise wirklich eine ganze Durchmischung von allen sozialen Schichten, weil Ich glaube, nur das Elitäre würde mir jetzt überhaupt nicht zusagen. Es ist ein guter Mix. Wie gesagt, aus allen Schichten. Gewisse Familien sind von Stiftungen unterstützt, weil das Schulgeld hat einen gewissen Preis und den müssen wir leider verlangen und sind vom Kanton nicht unterstützt. Und dort eben die Stiftungen unterstützen die Familien und so können sie sich eigentlich relativ viel leisten.
Weil die Privatschulen eben nicht vom Kanton unterstützt werden, ist das Schulgeld so teuer. Aber vielen Eltern ist es das Geld wert. Der Min Foppa will seinen Sohn ab dem nächsten Schuljahr in die neue Tagesschule Chur schicken. Über das Finanzielle hat er sich natürlich auch Gedanken gemacht.
Der Faktor Geld ist sicherlich etwas, was wir uns auch müssen im Vorfeld überlegen müssen. Es sind ja 22'500 Franken, wie man ja auf der Homepage sieht, im Jahr. Aber die Schule hat ja auch noch Lehrlöhne, die sie muss zahlen. Sie ist in Miete dort oben drin. Uns sind die Vorteile um einiges grösser für den Entscheid, dass wir die Schule ins Auge fassen.
Wegen der ganztägigen Betreuung in der Schule können außerdem beide Eltern teilarbeiten und durch das kommen auch wieder mehr Geld rein, sagt der Min Foppa. Auch Katja Frey hat sich die Kosten gut überlegen. Ihre Tochter geht seit dem Januar in die neue Tagesschule Chur. Sie hat gewechselt, weil sie einen Schicksalsschlag erlebt hat und sich nach ihrer Volksschule nicht mehr wohl gefühlt hat. Für Katja Frey ist das Schulgeld eine grosse Belastung und sie würde sich Unterstützung wünschen.
Ich finde es noch speziell, eigentlich zahlen wir Steuern in der Stadt und jetzt muss man plötzlich alles selber zahlen, es wird gar nichts dran gezahlt. Und wir haben ja auch einen Grund gehabt, wir haben das Arztzeugnis gehabt, es ist nicht einfach, weil wir jetzt gefunden haben, ja, ist noch cool, Privatschule und ich könnte dann mehr arbeiten und sie ist betreut. Also es war wirklich ein Grund gewesen und ich glaube, viele in der Privatschule haben so einen Grund. Und von dem her finde ich es noch extrem, dass das nicht mehr subventioniert wird.
Trotz dieser hohen finanziellen Belastung, der Katja Frey ist es wichtig gewesen, dass ihre Tochter wieder mit Freude in die Schule kann und einen guten Abschluss macht. Und seit dem Schulwechsel geht ihre Tochter tatsächlich auch wieder gerne in die Schule.
Obwohl es im Kanton Graubünden Stiftungen gibt, die helfen, die zu finden und dann auch wirklich Unterstützung zu kriegen, ist nicht so einfach. Und im letzten Teil unserer Wochenserie «Mohren» geht es dann um die Frage, ob Privatschulen eine Konkurrenz zu den Volksschulen sind. Von überall her schauen einem Gesichter an. Rechts digitale Kunst am Computer gemacht. Links klassisch mit Farben. Auf einem Bild ist eine Frau mit einem ziemlich wirren Blick. Die Farben sind in gelb-orange-Tönen gehalten und nur ein bisschen violett unterbricht die Zusammenstellung. Das alles ist momentan in der Galerie West in Chur zu sehen. In einer Ausstellung von Barbara Kriegeris und ihrem Sohn Klaas. Wer die zwei sind und was ihre Kunst aussagt, Charlotte Kösling und Manuela Mäuli haben nachgefragt.
Angefangen bei Mutter. Barbara Kriegeris ist 93 Jahre alt und hat schon mit 14 Jahren angefangen zu malen. Ihre Kunst veröffentlicht sie aber nicht unter dem Namen Barbara, sondern als Verena Kriegeris.
Also eigentlich heisse ich Verena Gertrud. Aber mir hat der Name hier nicht gefallen, weil Trudi war etwas Schreckliches für mich in der Schule. Ich habe mich dann durch irgendwie eine Geschichte Barbara genannt.
Wo ihr Sohn, der Klaas Kriegeris, noch ein Kind war, hat ihre Familie mehrere Jahre in Hamburg gewohnt. Die Barbara Kriegeris erzählt, dass diese Zeit für die Familie sehr schwierig sei. Bis heute braucht sie die Kunst, um die schwierigen Erinnerungen zu verarbeiten.
Ich habe dann mit Malen ein Problem sublimiert. Ich habe das Malen zum Verarbeiten gebraucht. Und das war in Hamburg. Und ich habe dann sehr, sehr viel Schwieriges, Böses erlebt. Meine beiden Mädchen sind dort in Drogen abgestürzt.
Beide Mädchen leben nicht mehr. Auch der Klaas Kriegeris beschreibt die Zeit in Hamburg, aber auch den, wo sie zurück auf Graubünden gekommen sind, als sehr prägend. Er setzt sich genau wie seine Mutter in seinen Bildern mit den schweren Zeiten aus der Vergangenheit auseinander.
Man kann etwas transportieren mit Kunst. Man kann sagen, ich schaffe jetzt mal ein bisschen etwas Düsteres oder ich schaffe jetzt etwas ganz Buntes und Fröhliches. Man kann das eben auch verbinden, dunkel und bunt, weil das ist das Leben. Es ist vielfältig. Einmal ist es Nacht, einmal ist es Tag. Es gibt dazwischen die Grauzone. Problematik im Leben treibt man ja eigentlich nicht so gerne nach außen. Und das ist so ein bisschen versteckt. Das hat so ein bisschen einen leiseligen Charakter. Und trotzdem ist es doch sehr ein starkes Medium.
Das Medium hilft dem Klaas Kriegeris, um sich auszudrücken und seine Gefühle zu verarbeiten. Die Bilder von ihm und seiner Mutter haben eine gewisse Ähnlichkeit. Die Werke von beiden sehen teilweise das Gleiche aus, sie haben nur eine andere Art, um zu darstellen. Auch wenn seine Mutter das nicht so sieht, am Glaskrieger ist sich diese Ähnlichkeit bewusst.
Der Unterschied liegt ganz sicher in der Technik. Gemeinsamkeiten sind eigentlich ganz deutlich zu sehen. Wir haben eine ähnliche Symbolik, eine ähnliche Farbwahl. Bildaufteilung ist eigentlich sehr ähnlich. Aber meins ist topmodern und ihres ist eher in einer alten Form entstanden.
Die zwei Kunststile sind unabhängig voneinander entstanden. Der Klaas Kriegeris und seine Mutter haben ein schwieriges Verhältnis und lange Zeit keinen Kontakt mehr gehabt. Erst jetzt nähern sie sich durch ihre Kunst wieder mehr an. Trotzdem sieht man ihren Werk, ihre Verbundenheit und Verarbeitung von gemeinsamer Vergangenheit an.
Die Ausstellung von Barbara und dem Klaas Kriegeris läuft noch bis am 29. Juni. Und die Bilder dazu könnt ihr ab 6 Uhr auf TV Südostschweiz in der Sendung Rondo anschauen. Noch bis am Sonntag kann für die Bündner Sportlerin oder der Bündner Sportler vom Jahr abgestimmt werden. Unter den Nominierten ist auch die Mountainbikerin Ginia Caluri. Der Ruud Schmenzi stellt sie vor.
Mit 21 ist Ginia Caluri aus Bonaduz die jüngste unter den Nominierten von der Bündner Sportlerwahl 2024. Die Nomination hat sie recht überrascht, vor allem auch, weil sie nicht beim Nachwuchs, sondern bei der Elite zur Auswahl steht. Die Nomination bedeutet ihr sehr viel, freut sich Ginia Caluri.
Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, ja, in ein paar Jahren stehst du zur Wahl, zur besten Bündnerin vom Jahr, hätte ich es glaube nicht können glauben. Dort habe ich das selber immer noch verfolgt, die Sportwahlen. Wer ist nominiert? Ja, wer ist mein Vorbild? Und jetzt darf ich da stehen. Das ist eine coole Chance, wirklich.
Nominiert wurde ist die 21-jährige Mountainbikerin wegen ihrer starken letzten Saison. Im U23-Weltcup ist sie sehr konstant und auch vorne mitgefahren. Die Konstanz war aber nicht das einzige Positive letzte Saison. Da gäbe es schon zwei Sachen, die sie herausstreichen will.
Erstens mal die WM-Medaille in Glasgow. Also das war ganz klar das Highlight. Und aber auch, würde auch sagen, mein allererster Weltcup-Podest in Novo Mesto, weil das ist dort einfach so für mich so aus dem Nichts gekommen. Also so, ich hätte es null erwartet und ab dort bin ich einfach so angekommen, sage ich jetzt einmal. Ja.
Trotzdem hat sie in der letzten Saison noch nicht ganz bis zu oberst auf das Podest gelangt. Das will Ginia Caluri in dieser Saison ihrer letzten bei der U23 nachholen. Dazu will sie auch schon mal ein bisschen Erfahrungen bei der Elite sammeln.
Ich und mein Trainer haben uns jetzt dazu entschieden, dass ich einzelne Rennen schon mal diese Saison auf nationaler Basis bei der Elite starten werde. Einfach langfristig denkt im Hinblick auf die nächsten Jahre, weil ich ab nächstes Jahr dann sowieso dort starten werden und es gleich ein bisschen anders fahren ist.
Also, dass bei der Elite noch mehr gefightet werden als bei der U23. Neben den sportlichen Ambitionen freut sich Ginia Caluri auch auf die Bündner Sportnacht, wo sie zu der besten Bündner Sportlerin vom Jahr könnte gekürt werden.
Neben der Ginia Caluri sind auch noch Talina Ganzebei, Mara Morell, Lara Heini, der Valerio Grund und der Stefan Rugentin nominiert. So viel vom Infomagazin für heute. Zum Nachlesen finden ihr die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir sind dann am Freitag wieder zurück mit Geschichten aus der Region. Am Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.